Heute lesen wir 1. Korinther, Kapitel 12, und Vers 31. 1. Korinther, Kapitel 12, Vers 31. Eifert aber um die größeren Gnadengaben. Und einen Weg noch weit darüber hinaus zeige ich euch. Amen.
Amen.
Lass uns beten. Allmächtiger Gott, nach deinem souveränen Willen sind wir heute Morgen hier versammelt, um dein Wort zu hören. Jeder von uns kommt mit unseren eigenen Bedürfnissen, Schwierigkeiten und Sorgen, aber wir bitten, dass durch den Dienst des Heiligen Geistes jeder von diesem Ort ermutigt, gestärkt und gesegnet sein wird. Höre sie unser Gebet, während wir es durch unseren Herrn Jesus Christus bringen. Amen.
Amen.
Nehmt gerne Platz. Es ist vielleicht angebracht, dass ich für diese Predigt versuche, auf Deutsch zu predigen. Ich gehe davon aus, dass die meisten, wenn nicht alle von euch, im Großen und Ganzen an das Aufhören des geistlichen Gaben glauben. Und wenn nicht, dann werdet ihr am Ende dieser Predigt anerkennen, dass zumindest das Geschenk der Zungenrede derzeit nicht in dieses Gefäß gegossen wird. Auf seiner zweiten Missionsreise war der Apostel Paulus zum ersten Mal nach Europa gekommen. Er reiste durch Philippi, Thessaloniki und Athen, bevor er nach Korinth kam, wo er 18 Monate blieb, weil der Herr ein großes Volk in dieser Stadt hat. Wie immer begann Paulus in den Synagogen zu predigen. Viele glaubten, aber es gab auch andere, die sich widersetzten, sodass Paulus auch den Griechen das Evangelium predigte. Infolgedessen war die Gemeinde in Korinth eine große Versammlung von Juden und Griechen. Korinth selbst war ein großer Seehafen und eine Handelsstadt. Es war ein Zentrum für Handel, Kultur und Philosophie, aber auch für Unterhaltung und Moral und Götzendienst. Die neue Gemeinde in Korinth war diesen Einflüssen ausgesetzt, da viele der Mitglieder aus einem solchen Hintergrund gerettet wurden. Es gab viele Meinungsverschiedenheiten in der Gemeinde über eine Vielzahl praktischer Fragen, aber es war sogar so weit gegangen, dass bestimmte Männer die apostolische Autorität des Paulus in Frage stellten. Auf der dritten Missionsreise des Paulus, während seines dreijährigen Aufenthaltes in Ephesus, erhielt er einen Brief der Gemeinde in Korinth mit verschiedenen Fragen. Dies wurde von einem beunruhigenden Bericht von Mitgliedern des Hauses Chloe begleitet. Um die Situation anzugehen, schrieb Paulus diesen Brief. Es gibt einige Debatten darüber, wie viele Briefe Paulus an die Gemeinde in Korinth geschrieben hat und in welcher Reihenfolge sie geschrieben wurden. Aber der Heilige Geist wusste, dass wir den Inhalt anderer Briefe nicht kennen müssten, um verstehen zu können, was wir in den beiden Briefen, die Bestandteil der Heiligen Schrift sind, haben. Und das ist wichtig. Denn vielleicht mehr als jeder andere Brief ist dieser besonders relevant für uns. Nicht, weil ich denke, dass wir mehr wie die Gemeinde in Korinth sind als die in Ephesus, Rom oder Thessaloniki, Philippi, sondern weil der Heilige Geist Paulus inspiriert hat, in diesem Brief den folgenden Gruß zu schreiben. An die Gemeinde Gottes, die in Korinth ist, den Geheiligten in Christus Jesus, den berufenen Heiligen samt allen, die an jedem Ort den Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen, ihres und unseres Herrn. Dieser Brief ist sehr direkt an uns geschrieben. Aber obwohl dieser Brief an eine Gemeinde und die Kirche geschrieben wird, betont er auch die individuelle Verantwortung der Gläubigen. 9-mal während dieses Briefes benutzt Paulus den Satz, wisst ihr nicht etwas? Der Brief hat 2 Schlüsselthemen, die ihn heute sofort für die gesamte Kirche relevant machen. Sie sind Ordnung und Einheit. Ordnung und Einheit. Unter dem Thema Ordnung schreibt Paulus über das Single- und Eheleben, das Opfer für Götzen, das Verhalten am Tisch des Herrn, die Rolle der Frau und den Einsatz von Geistesgaben. Unter dem Thema der Einheit schreibt Paulus über die Überlegenheit Christi, dem Umgang mit Konflikten zwischen Brüdern und Schwestern, die Anwendung der Gemeindezucht, die Einstellung, mit welcher Gaben angewendet werden sollen und die unentbehrliche Wahrheit der Auferstehung. Wenn der Herr es will, beabsichtige ich mit euch, das 13. Kapitel dieses Briefs zu studieren, das unter dem umfassenderen Thema der Einheit und genauer gesagt in seinem unmittelbaren Zusammenhang die Haltung, mit der Gaben angewendet werden sollen, fällt. Das 13. Kapitel ist ein sehr bekanntes. Abschnitte davon werden jedes Jahr in Hunderttausenden von gottlosen Hochzeitszeremonien zitiert. Und doch hoffe ich, während dieser Predigt und durch zukünftige Predigten zu zeigen, dass die Liebe, von der hier gesprochen wird, keine romantische Vorstellung ist, sondern eine praktische Realität, die den wahren Glauben an Christus definiert. Dieses Ziel wird jedoch nur erreicht, wenn wir den Kontext, in dem wir das Kapitel finden, besonders berücksichtigen. Wenn wir uns das Kapitel ansehen, das ihm unmittelbar vorausgeht. Das ist Gegenstand der heutigen Predigt. Wir beginnen damit die Analogie des Körpers als perfektes Beispiel dafür zu betrachten, wie eine Kirche funktionieren sollte. Wir werden weiter auf diese erste Hälfte des Verses schauen, den wir gemeinsam lesen, wo Paulus kurz zusammenfasst, wie die Gemeinde in Korinth tatsächlich arbeitete. Wir werden abschließend auf den Vorschlag des Paulus eingehen, dass es eine Lösung für die Probleme gibt, vor denen die Gemeinde steht. Im Psalm 139 sagt David: Ich preise dich darüber, dass ich auf eine erstaunliche, ausgezeichnete Weise gemacht bin. Er denkt darüber nach, wie Gott seine Nieren bildete. Er sagt: Du wobst mich in meinem Mutterleib. Und es steht außer Frage, dass all dies zufällig geschieht. Die Evolution ist so ziemlich die lächerlichste Theorie, wenn man die Komplexität des menschlichen Körpers betrachtet. Ein durchschnittlich großer Erwachsener hat in sich etwa 100.000 Kilometer von Blutgefäßen, durch die etwa 25 Billionen Blutkörperchen zirkulieren. Du hast 206 Knochen, es sei denn, du bist ein Kind, von denen die meisten von den 1320 Sehnen bewegt werden, die du hast. Wenn du niest, tritt Luft mit einer Geschwindigkeit von etwa 150 Kilometer pro Stunde aus deinem Körper aus. Ich könnte immer weiter fortfahren. Man braucht nur erstaunliche Fakten über den menschlichen Körper zu googeln, und kann stundenlang lesen. Ich sollte es wissen. Aber denk an den Körper auf einer weniger detaillierten Ebene. Es gibt eine große Ähnlichkeit zwischen deiner Hand und deinem Fuß. Beide haben 5 Fortsätze. Beide befinden sich am Ende eines langen Gliedes, das aus 2 Teilen besteht, die durch ein Scharniergelenk verbunden sind. Beide Sätze von 5 Fortsetzen haben Nägel, die wachsen und geschnitten werden müssen. Und doch Trotz der Ähnlichkeiten würden wir nie eine Hand mit einem Fuß verwechseln. Wenn ich dir ein Bild von einer Hand oder einem Fuß zeigen würde, würdest du es sofort richtig erkennen. Sie haben unterschiedliche Formen und erfüllen völlig unterschiedliche Aufgaben. Es stimmt, dass ein durchschnittlicher Gymnast auf den Händen laufen kann und viele von uns können Dinge mit den Füßen aufheben, aber du weißt, was ich meine. Hände und Füße. Ähnlich und doch sehr unterschiedlich. Mit Ausnahme derjenigen mit medizinischer Ausbildung, wenn ich euch ein Bild von einer Milz und ein Bild von einer Niere zeigen würde, könntet ihr sie dann richtig identifizieren? Und doch erfüllen sie die beiden unterschiedliche Funktionen. Wir werden in unserem Staunen über den menschlichen Körper für einen Moment anhalten und darüber nachdenken, wie sie Teil von Paulus' Analogie sind, wenn er die Gemeinde beschreibt. Zuerst haben wir darüber nachgedacht, was für eine bemerkenswerte Sache der Körper ist. Was für eine erstaunliche Komposition. Wirklich nur Gott könnte für eine solche Schöpfung verantwortlich sein. Dann dachten wir darüber nach, wie der Körper aus einer Vielzahl von Teilen besteht. Es gibt Gemeinsamkeiten, es gibt Unterschiede, aber jedes Teil hat seine eigene Funktion. Die Gemeinde ist eine erstaunliche Komposition. Denkt nur an die lokale Gemeinde, die sich hier getroffen hat, gerade jetzt. Jeder Mensch hat eine Lebensgeschichte. Jeder kann von der Neuheit des Lebens Zeugnis ablegen, die er in Christus hat. Und er kann mit Traurigkeit von dem Leben sprechen, das er einst gelebt hat. So ist es in jeder Gemeinde. So ist es auch in Korinth. Paulus erinnert sie an das, was sie waren. Ihr wisst, dass ihr, als ihr um den Heiden gehörtet, zu dem stummen Götzenbilden hingezogen, ja, fortgerissen würdet. Du hast diese Holz- oder Steinbilder blind verehrt und bist von einem Akt angeblicher Hingabe zum anderen geirrt. Aber jetzt können diese Menschen mit voller Aufrichtigkeit Herr Jesus sagen, weil der Heilige Geist in ihnen wirkt. Du erinnerst dich, dass die Juden Jesus gelästert hatten. Die Pharisäer aber sagten, er treibt die Dämonen aus mit dem Obersten der Dämonen. Christus als gekreuzigt den Nationen eine Torheit. Das ist die Haltung aller, die in Übertretungen und Sünden tot sind. Aber damit man Christus als den einzigen und vollkommenen Erlöser und der Verlorenen erkennen kann, bedarf es der göttlichen Offenbarung. Christus zu kennen, anstatt uns nur nach ihm zu benennen, ist ein ähnlich wundersames Werk. Dies ist das Werk des Heiligen Geistes. Und deshalb ist der, wer sagt, dass Jesus sein Herr ist, egal welche Vergangenheit er hat, egal wie begabt er ist, geistlich lebendig und mit anderen Gläubigen vereint. Denn in einem Geist sind wir alle zu einem Leib getauft worden, es seien Juden oder Griechen, es seien Sklaven oder Freie, und sind alle mit einem Geist getränkt worden. Wenn wir die Kirche in ihrer Gesamtheit sehen, wie Johannes es tat, sehen wir eine große Volksmenge, die niemand zählen konnte, aus jeder Nation und aus Stämmen und Völkern und Sprachen, stand vor dem Thron und vor dem Lamm, bekleidet mit weißen Gewändern und Palmen in ihren Händen. Es ist eine große, komplexe und schöne Sache und ihre Existenz kann nur einer Quelle zugeschrieben werden. Das Heil unserem Gott, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm. Dann ist die Gemeinde als Leib vereint, eine Einheit. Sie ist eins und doch besteht sie aus einer Vielzahl von Teilen, von denen jeder seine eigene besondere Funktion hat, aber diese Funktion zum Wohle des ganzen Leibes erfüllt. Und so ist es auch in der Gemeinde. Verschiedene Glieder haben unterschiedliche Fähigkeiten und sind in verschiedene Rollen berufen. aber alle sind lebensnotwendig mit dem glorreichen Haupt Christus verbunden. Und so wie im natürlichen Körper jedes Glied einen Teil des Ganzen ist und selbst kleinere, weniger bekannte Teile für das Funktionieren des ganzen Körpers wichtig sind, so gehört jeder Gläubige zu Christus und ist gleichermaßen von ihm abhängig und wird von ihm geliebt und genährt. So wie die Vielfalt der Körperteile etwas Schönes an sich hat, wenn der Körper nur aus Augen oder Händen bestünde, wäre er defekt und monsterhaft. So ist es die Vielfalt der Gaben, Erfahrungen und Eigenarten, die Gemeinde funktional und schön macht. So wie Gott derjenige ist, der unsere Körper macht und uns bildet, nun aber hat Gott die Glieder bestimmt, jedes einzelne von ihnen am Leib, wie er wollte. So ist es mit der Gemeinde, deren Mitglieder begabt und organisiert sind, wie Gott es für richtig hält. Das bedeutet auch, dass kein Mensch das Recht auf Stolz oder Neid hat, da jeder von Gott positioniert und ausgestattet wurde. Dann ist da noch die Tatsache, dass die Hände die Augen brauchen, um sie zu führen, die Beine brauchen das Innenohr, um das Gleichgewicht zu halten. Jede Zelle hängt von der Leber und den Nieren ab, die das Blut gesund halten. So trägt jeder einzelne Gläubige zur allgemeinen Gesundheit des Leibes der Gemeinde bei. Niemand von uns kann ein anderes Gemeindeglied ansehen und es als überflüssig oder nutzlos betrachten. Beim menschlichen Körper gibt es bestimmte Teile, die wir aus Anstand oder zum Schutz bedeckt halten. So ist es auch in der Gemeinde. Paulus spricht an anderer Stelle in diesem Brief von den Schwachen und den Starken. Es ist die Pflicht der Starken, die Schwachen nicht zu verletzen. Diejenigen, die im Glauben schwächer sind, weniger Vertrauen in die Ausübung ihrer Funktion haben, sollen von den anderen unterstützt und geschützt werden und nicht als wertlos beiseite geschoben werden. Wenn ein Knochen gebrochen wird, schneiden wir nicht das ganze Leib ab. Wir schützen es und stellen höhere Anforderungen an die gut funktionierenden Körperteile, bis der Knochen verheilt ist. So ist es auch in der Gemeinde. Wenn ein Teil wehtut, tun die anderen damit auch weh. Es gibt ein gegenseitiges Mitleiden. Nun haben wir besonders hervorgehoben, dass der Körper ein vereintes Objekt ist. Die Hand ist nicht unabhängig und kann alleine nicht überleben. Jedes Teil hat eine Funktion, die es erfüllen muss. Dennoch ist der Körper nicht nur zum Anschauen und Bewundern da, obwohl er als Beispiel für die überragende Kreativität Gottes dies verdient. Nein, der Körper ist auch eine Schöpfung, die einem Zweck dient. Wir glauben an die vier Schöpfungsverordnungen. Viele Menschen glauben nur an drei, aus Gründen, die ich gleich erläutern werde. Aber wir glauben, dass die Menschheit aufrechterhalten muss, die Ehe zwischen einem Mann und einer Frau, die Arbeit und den Sabbat. Diese drei Dinge sind klare Anweisungen, die dem Menschen von Anfang an gegeben wurden. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Und so hat Gott die Institution der Ehe geschaffen. Der Mensch wurde nach dem Ebenbild Gottes geschaffen. Und da Gott immer arbeitet, muss der Mensch auch eine nützliche Beschäftigung ausüben. Gott ruhte am siebten Tag, nicht weil er müde war, sondern um eine Struktur zu geben, dass der Mensch Ruhe im Herrn suchen muss und dass dies regelmäßige, wöchentliche Aufmerksamkeit erhalten soll. Natürlich wurde an unsere ersten Eltern eine andere Erwartung gestellt. Und das ist die Erwartung, in der sie zuerst versagt haben und in der auch alle ihre Nachkommen umfassend versagt haben. Der Gehorsam gegenüber dem Wort Gottes. Die Tatsache, dass wir einen physischen Körper haben, bringt also diese vier Verantwortlichkeiten mit sich. Heirat, Arbeit, Ruhe und Gehorsam. Auch die Gemeinde als Leib hat diese Verantwortung. Die Gemeinde sollte als Braut Christi nach Heiligkeit streben. Sie muss die Ehe in hohem Ansehen halten und die Zeremonie und die Teilnehmer ehren. Die Gemeinde soll aktiv sein. Der Missionsbefehl steht noch. Die Kirche soll in die ganze Welt hinausgehen und das Evangelium predigen. Die Gemeinde gemeinsam, aber auch einzelne Mitglieder, sollen in der Gesellschaft Salz und Licht sein. Es gibt gute Werke, die der Herr für sie vorbereitet hat zu tun. Lasst uns also nun, wie wir Gelegenheit haben, allen gegenüber das Gute werken, am meisten aber gegenüber der Hausgenossen des Glaubens. Die Gemeinde soll das Konzept des Sabbats aufrechterhalten. Sie sollen das Streben nach geistlicher Ruhe durch gezielte Gemeinschaft und die regelmäßige Pflege der Bedürfnisse der Seele durch gemeinsame Anbetung und den Dienst am Wort fördern. Schließlich soll die Gemeinde den gemeinsamen und persönlichen Gehorsam gegenüber dem Wort Gottes in all seinen Aspekten fördern. Wir wissen, dass die Welt im Großen und Ganzen die gerechten Anforderungen Gottes ignoriert und oder ablehnt. Aber wir müssen die Welt dennoch gnädig auf sie aufmerksam machen. Aber natürlich, um diese Ziele zu erreichen, braucht der Körper Orientierung. Diese Ausrichtung geht letztlich vom Haupt, dem Herrn Jesus Christus, aus und wird vom Heiligen Geist befähigt und verwirklicht. Aber so wie im natürlichen Körper bestimmte Glieder offensichtlicher eingesetzt werden, so ist es auch in der Gemeinde. Die Art und Weise, wie wir die Welt interpretieren und mit der Welt interagieren, wird von unseren fünf Sinnen bestimmt. Und doch gibt es auch für diese Sinne eine allgemeine Nutzungsordnung. Sehen, hören, tasten, riechen und dann schmecken. Es ist also unbestreitbar, dass die Gemeinde bestimmte Menschen hat, die Gott in Positionen gebracht hat, in denen sie die Gemeinde als Ganzes beeinflussen, leiten und führen können. Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass es darin keinen persönlichen Ruhm gibt. Sie sind im Wesentlichen die gleichen wie jeder andere Gläubiger. Aber die Funktion, die sie haben, ist es, die sie auszeichnet. Unsere Pastoren sind nicht mehr ein Teil des Körpers als unsere jüngsten oder neuesten Mitglieder. In Bezug auf die Verbundenheit mit Christus, in Bezug auf den inneren Wert, besteht Gleichheit. Aber die Pastoren haben eine Funktion, die in mancher Hinsicht der Funktion anderer überlegen ist. Nochmals, das soll nicht heißen, dass die Funktion der anderen irrelevant ist. Absolut nicht. Wir haben bereits gesehen, dass jedes Mitglied eine Funktion hat und diese Funktion zum Wohle des ganzen Leibes eingesetzt werden soll. Und der ganze Leib leidet, wenn dieses Glied nicht richtig funktioniert. Die Funktion der Pastoren wird jedoch vom Apostel Paulus einigen anderen Funktionen gegenüber als übergeordnet eingestuft, so wie das Sehen dem Geruchssinn übergeordnet ist. Die Uneinigkeit der Gemeinde in Korinth bedeutete, dass einzelne ihrer geistgegebenen Gaben mit der Absicht ausübten, sich selbst wichtig zu machen. Andere, die nicht die eine oder andere Gaben hatten, waren verärgert über diejenigen, die sie hatten. Deshalb müsste Paulus das Bild eines Körpers verwenden, aber dabei leugnet er nicht die Überlegenheit bestimmter Gaben, aber was er in Kapitel 12 und in Kapitel 14 betont, ist, dass die Gaben für den ganzen Körper sind, nicht für den persönlichen Aufstieg. Natürlich haben wir damit bereits den zweiten Punkt angeschnitten, aber bevor wir dorthin gehen, lass mich einfach zu den Gläubigen sprechen, die nicht Teil einer örtlichen Gemeinde sind. Warum bist du das nicht? Ich meine, dass die höchste Priorität für einen Gläubigen darin besteht, Teil einer örtlichen Gemeinde zu sein. Man könnte sagen, die höchste Priorität jedes einzelnen Gläubigen sollte das Streben nach persönlicher Heiligkeit und Fruchtbarkeit sein. Das stimmt natürlich, aber Christus selbst hat bestimmt, dass der Ort, an dem sie die Seelen ernährt und die Gläubigen für einen fruchtbaren Dienst bestens ausgerüstet werden, eine örtliche Gemeinde ist. So wie kein Zweig Früchte tragen kann, wenn er nicht an der Rebe hängt, kann keine Hand und kein Auge gedeihen, wenn sie nicht mit einem Leib verbunden sind und von dem gemeinschaftlichen Leben profitieren, das er gibt. Vielleicht besuchst du schon seit Jahren eine Gemeinde. Vielleicht hast du sogar bei den Veranstaltungen dieser Gemeinde mitgeholfen. Aber du hast dich während dieser Zeit nicht vollständig diesem Körper verschrieben. Du siehst aus wie ein Körperteil. Du kannst viele Vorteile der Glieder des Leibes nutzen. Du bist aber nicht Teil davon. Du bist mehr wie ein Handschuh. Wie eine Hand geformt und nützlich, aber nicht wirklich lebendig. Weder die Segnungen, die denen gehören, die Teil des Leibes sind, gebend oder empfangend. Und natürlich muss ich mich auch an die Ungläubigen wenden. Es ist sehr gut möglich, dass du wie ein Körperteil aussiehst und dich auch so benimmst. Wenn du dein Leben jedoch nicht von Christen herleitest, ist es egal, was du anscheinend Gutes tust. Es ist in Gottes Augen weder zu deiner eigenen Ehre noch wirklich zum Wohle von Gottes Volk. In der Bibel heißt es eindeutig: Alles aber, was nicht aus Glauben ist, ist Sünde. Dein Problem, Freund, hat nicht mit dem Leib zu tun. Dein Problem ist, dass du tot bist. Nur in Christus kannst du Leben finden. Komme heute zu ihm, erkenne, dass du ihn brauchst, weil das vermeintlich Gute an dir bei weitem nicht gut genug für Gott ist. Bereue deine Sünden, suche in Christus Vergebung von Gott und nur dann kannst du vom Leben als Teil der Gemeinde profitieren. Die perfekt funktionierende Gemeinde ist also wie ein perfekt funktionierender Körper. Wie war die Gemeinde in Korinth nun eigentlich? Paulus hat eine ideale Situation aufgezeigt, aber der Grund dafür war, dass die Gemeinde diesen Standard nicht erfüllte. Der erste Brief an die Korinther ist einer der längsten, den Paulus geschrieben hat. Und doch hat er eine der kürzesten Einleitungen und Begrüßungen. Dies zeigt, wie dringend Paulus die Notwendigkeit sah, die Probleme der Gemeinde anzugehen. Nach nur 10 Versen lesen wir Folgendes: Ich ermahne euch aber, Brüder, durch den Namen unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr alle einmütig redet und nicht Spaltungen unter euch seien, sondern dass ihr in demselben Sinn und in derselben Meinung völlig zusammengefügt seid. Es gab eine Reihe von Problemen, die die Gemeinde in Korinth entzweiten. Es gab Gruppen von Menschen, die sich verschiedenen geistigen Führern zugehörig fühlten. Es gab Spaltungen darüber, wie mit Angelegenheiten von Gemeindezucht umgegangen werden sollte. Es gab Spaltungen, weil die Mitglieder nicht verstanden hatten, wie sie in rechtlichen Angelegenheiten miteinander umgehen sollten. Es gab Spaltungen aufgrund persönlichen Reichtums. Es gab Uneinigkeit über Frauen und ihre Rolle. Es gab Uneinigkeit über diätische Einschränkungen. Besonders beunruhigend war die Uneinigkeit über die Auferstehung. Paulus spricht all diese Fragen auf spezifische Weise an, aber er hat auch eine allgemeinere Lösung, die wir in unserem letzten Punkt betrachten werden. Aber wir wissen aus anderen Schriftstellen, was die Ursache des Problems ist. Paulus' Lösung befasst sich nicht nur mit den spezifischen Problemen, sondern greift auch das tiefer zugrunde liegende Problem an, das all diese Probleme verursacht. Sprüche, Kapitel 13, Vers 10, sagt uns: Durch Übermut gibt es nur Zank. Stolz, Arroganz führt immer zu Auseinandersetzungen und Spaltungen. Wir können das in der Gemeinde von Korinth sehen. In Kapitel 4 sagt Paulus: Einige aber sind aufgeblasen, als ob ich nicht zu euch kommen würde. Ich werde aber bald zu euch kommen, wenn der Herr will, und werde nicht das Wort, sondern die Kraft der Aufgeblasenen kennenlernen. Im nächsten Kapitel bezieht er sich auf diesen Stolz in einem noch spezifischeren Fall. Überhaupt hört man, dass Unzucht unter euch ist. Und zwar eine solche Unzucht, die selbst unter den Nationen nicht stattfindet, dass eine seines Vaters Frau hat. Und ihr seid aufgeblasen und habt nicht etwa Leid getragen. Die Frage, die Paulus in Kapitel 12 angesprochen hat, ist die Uneinigkeit über Gaben. Das haben wir in unserem ersten Punkt angerissen. Paulus hat eine tiefgreifende bildliche Erörterung darüber geführt, warum dies nicht der Fall sein sollte. Es ist also seltsam, dass er die Argumentation mit der Aussage schließen sollte, die wir zusammen lesen. Eifert aber um die größeren Gnadengaben. Warum sollte Paulus den Menschen befehlen, ernstlich die besten Gaben zu begehren, wenn er ihnen gerade so lange erklärt hat, dass die Gaben gemäß dem souveränen Willen des Heiligen Geistes gegeben werden und dass jeder zufrieden sein soll mit seiner eigenen Position und Funktion? Es scheint so gegenläufig zu sein. Und das ist es auch. Der einfache Grund ist, dass die große Mehrheit der Bibelübersetzungen diese Aussage falsch interpretiert hat. Wenn ihr Grammatikunterricht hattet, wisst ihr, dass Deutsch, Französisch, Latein, Altgriechisch und die Mehrheit der indoeuropäischen Sprachen den Imperativ bilden, die Form des Verbes, die einen Befehl gibt, indem sie die Beugung senden der zweiten Person verwendet. Das heißt, die Du- oder Ihr-Form der zweiten Person des Verbs wird verwendet, um jemanden mitzuteilen, was er tun soll. Eine ganze Reihe von Kommentatoren räumt ein, dass dies wahrscheinlich der Grund ist, warum wir diese Fehlübersetzung haben. Paulus gibt keine Aufforderung, er macht eine einfache Aussage. Man könnte sagen, ihr eifert aber um die größeren Gnadengaben. Lest nun den Vers noch einmal im Lichte des ganzen Kapitels. Paulus verbringt einige Zeit damit zu erklären, warum Gaben nicht zur Spaltung, sondern zum gegenseitigen Nutzen führen sollen. Dann, vielleicht mit einem gewissen Frust, zeigt er mit dem Finger auf sie und erklärt, er eifert aber um die größeren Gnadengaben. Sie tun genau das, was sie nicht tun sollten. Sie suchen egoistisch nach ihrem eigenen Ruhm, um ihren eigenen Ruf zu stärken, indem sie ihre Gaben egoistisch ausüben oder wirklich wünschen, dass sie solche Gaben hätten, damit sie sie selbstsüchtig einsetzen können. Es ist Stolz, der diesen Streit über geistige Gaben verursacht. Die perfekt funktionierende Gemeinde ist also wie ein perfekt funktionierender Körper. Aber die Gemeinde in Korinth zerreißt sich aus Stolz entzwei. Aus einem Wunsch, der Wichtigste zu sein, der am meisten wahrgenommen wird. Es gibt aber eine Lösung. Stolz kann überwunden werden. Selbstzentrierung kann überwunden werden. Sünde ist Sünde. Wir haben in zwei kürzlichen Predigten gehört, dass man durch das Begehen einer Sünde am ganzen Gesetz schuldig ist. In diesem Sinne können wir sagen, dass keine Sünde schlimmer ist als eine andere. Wenn jedoch der Heilige Geist Salomo dazu inspirierte, 7 Dinge aufzuschreiben, die Gott hasst, was steht an erster Stelle? Stolze Augen. Das Evangelium berichtet über 3 Gelegenheiten, bei denen der Herr Jesus sagt, wer sich aber selbst erhöhen wird, wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigen wird, wird erhöht werden. Welcher Mann hat sich Jesus sehr gedemütigt, wie Jesus sich selbst erniedrigt hat? Wer sonst verdient und erhält solche Herrlichkeit und Ehre wie der Herr Jesus Christus? Sowohl Jakobus als auch Petrus zitieren in ihren Briefen Psalm 138, wo David sagt, ja, der Herr ist erhaben, doch er sieht den Niedrigsten und den Hochmütigen erkennt er von fern. Dies lehrt uns, dass Stolz so hasserfüllt ist, dass er versucht, uns Gott gleich zu machen. Gott ist erhört. Der Weg zum Aufstieg besteht nicht darin, zu versuchen, Gott niederzureißen und auch nicht, um dort zu sein, wo Gott ist. Um erhört zu werden, muss man sich demütigen. Obwohl die meisten, wenn nicht alle von euch wissen, wohin Paulus mit diesem besseren Weg geht, können wir uns einigermaßen vorstellen, dass dies eine gewisse Demut bedeutet. Aber Paulus ist sehr klug in der Art, wie er seine Lösung vorstellt. Die korinthischen Christen kämpfen um die Überlegenheit. Und so sagt Paulus ihnen, dies ist der überlegene Weg. Ihr möchtet in Zungen sprechen können oder die Fähigkeit haben, auf wundersame Weise zu heilen oder in der Lage sein, vorherzusagen, was in der Zukunft passieren wird. Glaubst du, dass das toll ist? Ich werde dir von etwas noch Besserem erzählen. Wenn der Herr will, wenn die Pastoren es mir erlauben, möchte ich mit einer Reihe von Predigten über die Überlegenheit der Liebe fortfahren. Aber wenn wir nun schließen und zum Tisch des Herrn kommen, erinnern wir uns an einige wichtige Dinge. Wir sind vielfältig. Die Unterschiede in Aussehen, Hintergrund, Fähigkeiten und Erfahrungen lassen sich nicht leugnen. Aber wir sind in Christus vereint. Wir stehen kurz davor, uns dies vorlesen zu lassen. Der Kelch des Segens, den wir segnen, ist er nicht die Gemeinschaft des Blutes des Christus? Das Brot, das wir brechen, ist es nicht die Gemeinschaft des Leibes des Christus? Denn ein Brot, ein Leib sind wir, die vielen, denn wir alle nehmen teil an dem einen Brot. Wir haben diesen Vers aus dem Kapitel zitiert, das wir gerade betrachtet haben. Denn in einem Geist sind wir alle zu einem Leib getauft worden, es seien Juden oder Griechen, es seien Sklaven oder Freier, und sind alle mit einem Geist getränkt worden. Christus ist es, der die Gläubigen vereint. Ihre Bindung an ihn als ihr Haupt verbindet sie notwendigerweise mit allen anderen Gläubigen. Trotzdem ist die Gemeinde eine besondere, lokalisierte Manifestation dieser christlichen Einheit. Wir sollen einander Ehre erweisen und versuchen, andere in ihren Diensten, die jedem gegeben worden sind, zu ermutigen. Wir dürfen Stolz und Selbstsucht in unseren Herzen nicht fördern. Aber wir sollen erkennen, dass die Gemeinde Ordnung braucht und dass Gott die Gläubigen an ihren jeweiligen Orten platziert hat. Vor allem aber müssen wir sehen, dass der Weg zur Ehre darin besteht, uns selbst zu demütigen. Darin schauen wir noch einmal zu dem Tisch und sehen, inwieweit sich Christus selbst demütigte. Der Sohn Gottes nahm Fleisch an und ließ dann diesen Leib gebrochen werden, sodass Blut vergossen werden konnte. Das ist Liebe. Das ist die überlegene Liebe. Und das ist das, wonach wir streben sollen. Jesus sagte zu seinen streitsüchtigen Jüngern, wer unter euch groß werden will, soll euer Diener sein. Und wer von euch der Erste sein wird, soll aller Sklave sein. Denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Amen. Amen.